Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Korintherbrief mit Jens Kaldewey.
Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung 1. Korinther 5, die Verse 1 bis 6. Mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Und da spielt ihr euch immer noch groß auf? Solltet ihr nicht vielmehr beschämt und traurig sein und den, der sich so etwas hat zu Schulden kommen lassen, aus eurer Gemeinschaft ausschließen? Ich jedenfalls habe bereits entschieden, was zu tun ist. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Auf solche Weise, bei euch anwesend, habe ich folgendes Urteil über den gefällt, der diese schändliche Beziehung eingegangen ist. Im Namen von Jesus, unserem Herrn, sollt ihr eine Versammlung abhalten. Ich werde in Gedanken daran teilnehmen, und Jesus, unser Herr, wird mit seiner Kraft zugegen sein. Wir werden zusammenkommen, um diesen Menschen dem Satan auszuliefern. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren, damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Grundbotschaft oder eine der Grundbotschaften dieses echt schwierigen Kapitels an uns heute lautet: Es gibt im Reich Gottes, es gibt in der Familie Gottes, im königlichen Palast No-Gos. Gewisse Dinge stehen ohne Wenn und Aber unter einem Verbot. Es gibt rote Linien, die wir nicht überschreiten dürfen, Ordnungen, die wir nicht außer Kraft setzen sollten, um keinen schweren Schaden zu erleiden und keinen schweren Schaden zuzufügen. Und da kommt es nicht darauf an, diese Ordnung immer in jedem Fall genau zu verstehen. Sie gilt einfach, wenn sie klar offenbart ist. Es ist Gottes Ordnung, deshalb ist sie gut, sinnvoll, heilsam, weise, und wer dagegen angeht, wird beschädigt und beschädigt andere. Er entfremdet sich dem, der diese Ordnung gegeben hat. Er meint es besser zu wissen. Dreimal wird im dritten Buch Mose, dem Buch Levitikus, der Verkehr mit der Frau des eigenen Vaters, damit ist die Stiefmutter gemeint, ausdrücklich verboten. Gott weiß warum. Es zerstört das Familiengefüge, es zerreißt langfristig das feine Netz der Beziehungen in Sippe und Familie. Für Paulus ist dieses zweimal wiederholte Gebot verbindlich. Er spürt im Heiligen Geist, dieses Gesetz ist nicht einfach abgetan. Es gilt immer noch. Es war und ist und bleibt ein No-Go, mit eng familiären Verwandten sexuell zu verkehren. Jetzt könnten wir natürlich beginnen zu argumentieren. Dass man ja mit der Stiefmutter nicht blutsverwandt ist, dass es ja um zwei erwachsene Personen geht, beide einverstanden, Konsens. Und wer weiß, vielleicht hat ja der Sohn die Frau seines Vaters vor dessen Gemeinheit und Gewalttätigkeit gerettet. Und schau doch die beiden an. Es geht ihnen doch gut in ihrer einvernehmlichen Beziehung. Sie lieben sich doch. Sie sind doch so glücklich miteinander. Also was soll's? Gott sagt nein, Schluss und Punkt. Was nicht geht, geht nicht. Hier gilt es zu vertrauen. Psalm 119, Vers 68 sagt das so: Du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Lehre mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Da ist eine innere Logik drin, die so geht: Gott, weil du gütig bist und den Menschen Gutes tust, will ich deinen Bestimmungen folgen, denn sie entspringen deinem Wesen und sind gut und heilsam, auch wenn ich sie nicht immer ganz einsehen kann und am liebsten immer irgendwo eine Ausnahme mache. Die Korinther wussten es wirklich besser. Sie tolerierten das Überschreiten der roten Linie, die Gott gezogen hatte. Sie hatten auf alle Fälle ganz sicher ihre guten Gründe dafür. Vermutlich war es ein eher gutgestellter, einflussreicher Mann in der Gemeinde, der finanziell und sozial aktiv und großzügig war, eine gewichtige Person mit viel Macht. Und schon wird der Missbrauch gedeckt. Man schaut nicht genau hin, man will doch nicht unnötigen Staub aufwirbeln. Und das könnte sogar echt gefährlich sein, denn höher gestellte römische Bürger durften nicht von Personen niedrigen Standes zur Rechenschaft gezogen werden. Das war ein römisches No-Go. Paulus wirft den Korinthern aber nicht vor, dass sie sich wegen dieser unerlaubten Beziehung rühmen, er wirft ihnen vor, dass sie sich trotzdem rühmen. Angemessene Reaktion wäre gewesen, erst einmal zu trauern und zu klagen über dieses Vergehen in einem gesunden Wir-Gefühl. Das geht uns jetzt alle an. Wir sind betroffen. Unsere Familie ist krank geworden, hat sich schwer infiziert und ist in Gefahr. Wie konnte das unter uns geschehen? Der nächste richtige Schritt wäre der klare Ausschluss aus der Gemeinde gewesen. Dieser Mann gehört nicht mehr zu uns. Wir brechen unsere freundschaftlichen oder kollegialen Beziehungen zu ihm ab, besuchen ihn nicht mehr, haben keine Tischgemeinschaft mehr mit ihm. Paulus verwendet in diesem Zusammenhang eine seltsame Formulierung, die Anlass gegeben hat zu regen Diskussionen. Wir werden zusammenkommen, um diesen Menschen dem Satan auszuliefern. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren, damit er zur Besinnung kommt. Die wörtliche Elberfelder Übersetzung sagt es so: Einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Nachdem ich einige Auslegungen dazu gelesen hatte, merkte ich, dass es im Grunde um etwas geht, was wir auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn finden. Außerhalb des Vaterhauses ist er sich selbst und üblen Freunden ausgeliefert, kann nicht mehr mit seinem Geld umgehen, landet bei den Schweinen, wird hungrig und abgehärmt und besinnt sich und kehrt zurück zum Vaterhaus und ist ein verlorener Sohn, der gerettet wurde. In Korinth heißt das, es wird unter Gebet in einer Gemeindeversammlung der Ausschluss des Übertreters bekundet. Ab jetzt bewegt er sich nicht mehr im geistlichen Schutz der Gemeinde, empfängt kein Segen mehr, ist sich und bösen Mächten, die nur darauf warten, ihn zu verschlingen, wie Petrus es einmal ausdrückt, ausgeliefert. Und es wird ihm nicht gut gehen. Seine Schuld wird ihn einholen, früher oder später. Irgendwann wird er die Früchte seines Verhaltens ernten. Und darin besteht eine echte Chance, nämlich die Chance, zur Besinnung zu kommen, zu Gott umzukehren und wieder aufgenommen zu werden in die Familie Gottes, bei Gott und seinen Leuten. Das ist das Ziel der sogenannten Übergabe an den Satan und des Ausschlusses aus der Gemeinde, die Umkehr des Betreffenden. Wir finden diese Wahrheit übrigens an vielen Stellen der Bibel, zum Beispiel im Psalm 119, Vers 67. Bevor ich vom Leid getroffen wurde, war ich verstrickt im Irrtum. Doch nun achte ich auf das, was du sagst. Eindrücklich ist auch das Erlebnis von König Manasse von Israel, der mehrere rote Linien krass übertreten hat. Also er hat wirklich die schlimmsten Sachen gemacht, die man sich vorstellen kann. Und da heißt es dann, der Herr warnte Manasse und sein Volk, aber niemand hörte darauf. Darum ließ der Herr die Heerführer des assyrischen Königs mit ihren Truppen heranrücken und Juda erobern. Sie nahmen Manasse gefangen, legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babylon. In seiner Not flehte Manasse zum Herrn, seinem Gott, beugte sich unter die Macht des Gottes seiner Vorfahren und bat ihn um Hilfe. Gott erhörte sein Rufen und ließ ihn nach Jerusalem zurückkehren, wo er wieder als König regierte. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Also ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte, aber Gott hat es gemacht.